Ja, der heutige Bibeltext für die Predigt steht in der Losung auch angegeben im Brief an die Philippa, Kapitel 3, die Verse 7 bis 14. Wer eine Bibel hat, kann sie aufschlagen und wer keine hat, kann da vorne zur Not mitlesen. Ich lese mal den Text erstmal im Zusammenhang vor. Aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist, die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich, vergessend, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich, das Ziel anschauend, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Es ist mir unmöglich, diesen Text wirklich auszuschöpfen. Ich kann nur einige Gedanken daneben stellen, vielleicht zur Hilfe, hoffentlich zur Hilfe. Ich möchte einen Gedanken über diesen Text stellen, der uns auch begleiten soll, ein Zitat von Jim Elliot, einem Missionar, der für den Herrn sein Leben gegeben hat, Der sagte einmal, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Wir klammern uns oft an Dinge, die wir eh nicht behalten können, und laufen manchmal vielleicht darum Gefahr, das zu verlieren, oder manche, die es gar nicht erst gewinnen, was sie nicht verlieren können. Der ist kein Narr, der hingibt, was er ohnehin nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ich habe diesen Text, entschuldigt bitte, ich habe nicht drei, wie man es eigentlich immer machen muss. Ich habe mich getraut, 5 Punkte zu wählen, und zwar die Verse 7 bis 9a, seine Fülle für meine Lehre. Dann der zweite Teil im Vers 9, seine Siege für mein Versagen. Dann geht es weiter, sein Leben für meinen ewigen Tod. Sein Licht für meine Finsternis. Und dann die Verse 13b bis 14, in ihm ist alles, was ich brauche. Aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Was war denn der Gewinn für Paulus? Der steht direkt im Text davor, im Kontext. Philipper 3, Vers 5, also zwei Verse vorher, da schreibt er davon, er war am achten Tag beschnitten, so wie sich das für einen Juden gehörte. Er war vom Geschlecht Israel. Er war vom Stamm Benjamin und Hebräer von Hebräern. Also als Jude hatte Paulus keinen Makel. Er war ein hundertprozentig anerkannter Jude. Er war sogar noch innerhalb des Judentums perfekt. Mehr als andere. Als i-Tüpfelchen erwähnt er dann noch Folgendes: Was das Gesetz betrifft, war ich nicht nur ein normaler Jude, sondern ich war ein Pharisäer, einer, der es ganz besonders ernst nahm, ganz besonders genau. Was den Eifer betrifft, da schreibt er von sich, ich war ein Verfolger der Versammlung. Er war also besonders konsequent in seinem Denken und er scheute nicht vor Konsequenzen zurück. Das heißt, was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, schreibt er, bin ich untadelig befunden worden. Also was das Gesetz anbelangt, bin ich ein super Primus. Er hatte nicht nur einen perfekten Stammbaum, sondern auch das, was er selbst dann daraus noch gemacht hat, das war wirklich auch im Judentum überdurchschnittlich. Wie könnte man das in die heutige Zeit übertragen? Vielleicht so, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Ihr könnt ruhig lächeln, wenn ihr wollt. Also ein IQ von 130 aufwärts. Überdurchschnittlicher Intelligenzquotient. Mit Summa Cum Laude von einer Exzellenzuniversität gegangen. Anschließend ein heiß begehrter Kader in Wirtschaft oder in Politik. Mit Aussicht auf eine steile Karriere nach oben. Viel Wissen, großen Einfluss, sehr viel Geld, viele Freunde und Bewunderer, gefragter Redner in Talkshows oder auch als Referent. Wer wollte denn das nicht? Und was ist denn daran schlecht? Was war bei Paulus eigentlich der springende Punkt? Warum erachtete er seine ganze Erfolgsgeschichte, seine ganze Karriere jetzt als Verlust, als Dreck? Ich glaube, weil es ihn letztendlich alles auf die falsche Seite gebracht hat, nämlich auf die Seite der Feinde Jesu. Er selbst schreibt es einmal so: Ich meinte freilich bei mir selbst, gegen den Namen Jesu des Nazareas viel Feindseliges tun zu müssen, was ich auch in Jerusalem getan habe. Und viele der Heiligen habe ich in Gefängnisse eingeschlossen, nachdem ich von den hohen Priestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie umgebracht wurden, gab ich meine Stimme dazu. Und sie in allen Synagogen oftmals strafend, zwang ich sie zu lästern. Und übermäßig gegen sie rasend verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte. Als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den hohen Priestern nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tag auf dem Weg vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die, die mit mir reisten, umstrahlte. Und als wir alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen zu bestimmen. Ein dramatisches Erlebnis, was die meisten von uns in der Bibel schon mehr als einmal gelesen haben. Es ging bei der Laufbahn des Paulus, bei seinem ganzen bisherigen Leben, nicht nur um einen einzelnen punktuellen Fehler. Nicht nur um eine einzelne Fehlentscheidung. Die ganze Richtung, der ganze Weg, die ganze Ausrichtung war durchweg falsch. Er hatte auf seinem Weg alles richtig gemacht, aber der Weg war falsch. Und alles, was er richtig machte, führte ihn noch mehr in die falsche Richtung. Sein Erfolg und sein Eifer machten ihn letztendlich zum Feind Gottes, ohne dass er sich dessen wirklich selbst bewusst war. Er glaubte, Gott zu dienen. Er war damals offenbar wie besessen von seinem Eifer und seinem Erfolg. Und hierdurch wurde er völlig blind für die ganz klaren Aussagen, die auch in seiner Bibel schon, dem Alten Testament, über den Messias geschrieben standen. Die hat er bei all seinem Wissen und seiner Intelligenz nicht richtig verstehen können. Paulus erachtet jetzt seinen vorherigen blinden Eifer und seine ganze steile Karriere im Judentum für Verlust. Das ist so ein Buchhalterwort. Wenn man ein Minusbetrag, dann hat man Verlust gemacht. Und sogar für Dreck. Er achtet es für Dreck. Manche übersetzen auch Kot. Dreck ist etwas, was wir eigentlich alle schnell loswerden wollen. Es gibt auch welche, die übersetzen dieses Wort mit Abraum. Abraum trennt ja den Schatzsucher von dem, was er haben will, von Gold, von Bodenschätzen, von Kohle oder heute ja nicht mehr so ganz aktuell. Aber diese Bodenschätze liegen oft unter Abraum verborgen. Und erst wenn man diesen Abraum beseitigt hat, weggeräumt hat, dann hat man Zugang zu diesen begehrten Dingen. Die Frage, die wir uns heute stellen müssten, ist in etwa die: Gibt es Dinge in meinem Leben, beruflich oder anderweitig, die sich auch wie Abraum zwischen Jesus und mich drängen oder drängen könnten? Es muss ja nicht gleich so eine extreme Feindschaft gegen Jesus sein, wie sie bei Paulus vorlag. Aber wenn mir die lebendige Beziehung zu Jesus immer unwichtiger wird, wenn sie immer mehr verschüttet wird mit Abraum, mit anderen Dingen, zum Beispiel Karriere, Unterhaltung, Hobby, könnte man noch fortführen, diese Reihe. Wenn diese Dinge mich immer mehr bestimmen und diktieren, dann sollten doch irgendwann die Alarmglocken bei mir läuten. Im Radio hörte ich mal eine interessante Sendung über das Bauhaus in Weimar und auch über das Bauhausprinzip. Dieses Bauhausprinzip sollten wir vielleicht auch mal in unserem Leben anwenden. Weiß jemand von euch, wie das heißt, das Bauhausprinzip? Na, wenn Jan Christian den Kopf schüttelt. Hast vergessen. Alles Überflüssige weglassen. Das ist das Bauhausprinzip. Alles, was überflüssig ist, weglassen. Anders formuliert, beseitige den Abraum, den Dreck, der dir noch den Zugang zu Christus versperrt. Und wie kommt Paulus eigentlich zu seiner so ganz neuen Bewertung in seinem eigenen Leben? Er hat einen völlig neuen Maßstab für sein Leben bekommen, eine ganz neue Norm, eine ganz neue Vergleichsgröße, an der er alles orientieren muss, die alles bewertet, die alles durchdringt. Paulus schreibt das im Text so, diese Vergleichsgröße heißt die Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi. Andere übersetzen auch den unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus zu kennen. Und der zweite Punkt wäre, dieser Vergleichsgröße, Christus zu gewinnen und in ihm gefunden zu werden. Was heißt das denn, Jesus Christus zu kennen oder zu erkennen? Oder Christus zu gewinnen und in ihm gefunden zu werden? Paulus hat für diesen unvergleichlichen Schatz, wie wir bisher gesehen haben, sein gesamtes bisheriges Leben, seinen ganzen falschen Eifer aufgegeben. Er hat sogar alles als Dreck, als Kot oder als Abraum bezeichnet. Jesus Christus wurde also nicht sein neues Hobby, sondern das Zentrum, das neue Zentrum seines künftigen Lebens. Man könnte auch sagen, sein neuer Lebensmittelpunkt. Um ihn dreht sich ab jetzt alles. Paulus schreibt hier erkennen, kennen oder erkennen. Das ist im Hebräischen auch ein Synonym für die Ehe und für die einzigartige Nähe zweier Menschen in der Ehe. Er schreibt Christus gewinnen, etwa so, wie ein junger Mann seine über alles geliebte Braut gewinnt. Eins, zusammen sein, Gemeinschaft haben. Es geht hier also um eine ganz enge innere Verbindung zweier Personen. Es geht hier um Liebe. Wie zeigt sich denn diese Liebe zu Christus? Der Herr Jesus definierte es selbst einmal so. In Johannes 14 steht das, Vers 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Also hier geht es nicht um ein überwallendes Gefühl erst einmal, um eine Gefühlsaufwallung, um Unnüchternheit, um verdrehte Augen und verwirrte Haare, das ist alles gar nicht gefragt. Hier heißt es Gebote halten. Dazu müssen wir sie aber erst einmal kennen. Darum müssen wir auch in der Bibel lesen, um seine Gebote immer wieder in uns aufzunehmen und sie uns bewusst zu machen. Insbesondere im Neuen Testament, die Evangelien, aber auch die Briefe an die Gemeinden und die Mitarbeiter und auch die Offenbarung, das ganze Neue Testament, da finden wir so viele Dinge, die der Herr von uns möchte. Es reicht nicht aus, wenn man sagt, ich habe den lieben Heiland lieb und macht dann so seinen eigenen Strömel weiter. Da muss ich auch mich mal kümmern, was will denn der liebe Heiland von mir? Will der überhaupt was von mir? Hat der überhaupt einen Anspruch an mich? Ja, er hat Ansprüche und die erwartet er auch von uns. Und er sagt, wer das tut, der ist es, der mich wirklich liebt. Und wie kommen wir nun dahin, Jesus so, wie Paulus es meint, zu erkennen, zu gewinnen oder zu lieben? Seine Gebote halten können wir überhaupt nicht aus uns selbst heraus. Das ist ein Unding. Wir würden daran genauso scheitern, wie die Juden mit ihren Vorschriften des Gesetzes gescheitert sind. Darum schauen wir wieder in unseren Text. Da heißt es, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist, die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben. Ich habe das ja überschrieben mit seine Siege für mein Versagen. Seine Siege für mein Versagen. Um Christus gewinnen zu können, ihn lieben zu können, brauchen wir eine ganz bestimmte Reinheit, eine ganz besondere Art der Vollkommenheit, die hier im Text als Gerechtigkeit bezeichnet wird. Vor Gott gilt aber unsere eigene Leistung, unsere eigene, oft nur eingebildete Qualität nichts. Und unser selbst erarbeitetes, vermeintliches Gutsein gilt für ihn und vor ihm ebenfalls nicht. Es ist völlig ausgeschlossen. Niemand, selbst der Allerbeste, könnte jemals aus eigenem Verdienst in die Nähe Gottes kommen. Aus eigener Kraft können wir nicht in diese innige und herrliche Gemeinschaft mit Jesus kommen. Wir brauchen dazu eine bessere Gerechtigkeit als alles, was wir von uns selbst aus vorzuweisen haben, nämlich die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Christus ist, die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben. Das heißt, Gott selbst schenkt uns diese Reinheit, schenkt uns diese Vollkommenheit, die wir brauchen, um mit Jesus Christus enge, beglückende Gemeinschaft haben zu können. Anders ausgedrückt, der einzige Weg zu Gott, zu Jesus Christus, geht über das Kreuz von Golgatha. Dort hat der Herr Jesus sein absolut reines, gutes, kraftvolles und liebevolles Leben freiwillig für Menschen in den Tod gegeben, um es uns für immer schenken zu können. Uns, die wir weder rein noch gut, sondern schwach und oft sehr lieblos sind. Und wer das für sich im Glauben annimmt, wer seine Sünde von Herzen bereut, seine Schuld, sein Versagen, sein Stolz, sein Egoismus am Kreuz von Golgatha ablegt, der bekommt diese vollkommene Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, geschenkt. Und damit bekommt er auch diese liebevolle Gemeinschaft mit Jesus Christus von Gott selbst geschenkt. Dritter Punkt, sein Leben für meinen ewigen Tod. Das Wort ewige wird im Lied so geschrieben, deshalb habe ich es auch so gelassen. Da heißt es, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Sein Leben für meinen ewigen Tod. Paulus öffnet uns hier sein Herz. Er zeigt uns diese immense Sehnsucht nach totaler und echter Gemeinschaft mit dem Herrn. Paulus will auch die Gemeinschaft der Leiden Jesu erfahren und will sogar seinem Tod gleichgestaltet werden. Diese Tiefe, die sich hier andeutet, ist sehr schwer zu fassen. Vielleicht kann ja der eine oder andere von uns erahnen, wovon Paulus hier wirklich spricht. Werner de Boer merkt zu dieser Stelle an, ich zitiere, diese Gleichgestaltung mit dem Tod Jesu ist Paulus nicht Unglück, dem er möglichst auszuweichen sucht, sondern das Ziel seines Lebens, die Vollmacht der Gemeinde und des Einzelnen zur Verkündigung der Christusbotschaft wird mit davon abhängen, ob wir Paulus in diesem Punkt wieder verstehen und nachzuleben beginnen. Ein Wort, worüber man wirklich nachdenken muss. Es ist aber auch interessant, wie dieser Vers aufgebaut ist. Tod und Leiden Christi sind hier eingerahmt von der Kraft seiner Auferstehung und von der Auferstehung aus den Toten. Diese beiden Begriffe stehen davor und danach. Es geht hier letztlich also um das eine, um das wirklich wahre Leben. welches schon hier auf dieser Erde beginnt, dann aber auch um die endgültige, ewige, nie endende, glückselige und jetzt uns doch noch unvorstellbare Gemeinschaft eines Menschen mit seinem Lebensretter und Erlöser Jesus Christus. Dieser Gedanke tauchte auch heute in der ersten Stunde schon auf. Johannes, du hast es gesagt. Der Ausdruck Auferstehungskraft beschreibt die Macht Gottes, die den Tod endgültig besiegt hat. Darüber haben wir in der ersten Stunde viel nachgedacht, was das bewirkt. Jesus Christus ist aus dem Tod heraus auferstanden. Das Grab war nachweislich leer, trotz aufwendiger Versiegelung durch die hohen Priester und trotz Bewachung durch bis an die Zähne bewaffnete römische Soldateska. Aber als der von Gott gesandte Engel kam und den Stein vom Grab wegrollte, wurden die Soldaten, das Evangelium sagt es so, wie Tote. Da lagen diese Helden, diese starken, diese kampferprobten Männer, wie Käfer auf dem Rücken und waren tot, fast tot, wie tot, konnten sich nicht regen, konnten sich nicht bewegen, konnten sich nicht rühren, konnten Christus nicht festhalten im Grab. Er ging ja nicht durch das Tor raus, der war ja schon lange weg, als der Engel kam. Das Grab war leer und der Engel hatte den Stein weggerollt, um zu beweisen, hier, ihr römischen Soldaten könnt gucken, er ist weg. Und dabei fielen sie um in all ihrer Kraft. Menschen hatten dieser Auferstehungskraft nichts, aber auch gar nichts entgegenzusetzen. Und so war das nicht nur damals, so ist das auch heute noch. Wenn ein Mensch nun dem Tod Jesu gleichgestaltet wird, heißt das, dass das alte egoistische Leben, wo sich alles immer wieder nur um ihn selbst dreht, also um das eigene dicke Ich, dass dieses alte egoistische Leben stirbt und dass durch Christi Auferstehungskraft etwas ganz Neues und Wunderbares in sein Leben hineinkommt. Sein Leben für meinen ewigen Tod. Paulus schreibt von der Gemeinschaft seiner Leiden. Im Gegensatz zu vielen unserer Geschwister weltweit, ob in Afrika oder in Asien, kennen wir hier in Europa noch keine wirkliche Verfolgung, keine Leiden, weil wir zu Jesus Christus gehören. Wir können uns auch heute hier frei und unbehelligt versammeln. Und wir wollen uns diese Verfolgung auch nicht selbst herbei wünschen. Ich kann das ehrlichen Herzens nicht tun. Paulus konnte es. Aber ich habe gesagt, ich lasse diese Verse einfach stehen. Die sind mir noch ein Geheimnis. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, trotzdem ist die, sind wir denn überhaupt für den Fall der Fälle vorbereitet? Haben wir das in unserem Herzen schon einmal wirklich bewegt? Wären wir wirklich bereit, für Christus zu leiden? Oder sogar für ihn zu sterben? Ich kann nur bitten, Herr, hilf mir, wenn es mal dahin kommen sollte. Ich könnte es aus eigener Kraft nicht. Aber auch da kann der Herr helfen, wenn es soweit ist. Paulus trachtete genau danach, um die unauflösliche Gemeinschaft mit Christus zu haben, egal wie, auch durch dick und dünn. Er sagt, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Egal wie, ich will ans Ziel. Egal ob leicht oder schwer, ob so oder so, ich bin bei dir, ich will treu sein, Herr. Das ist so die Haltung des Paulus. 4. Punkt, sein Licht für meine Finsternis. Paulus schreibt nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Selbst der Apostel Paulus, den Gott der Herr benutzte, um große Teile des Neuen Testamentes zu schreiben, ein Apostel Jesu Christi, ist hiernach auch noch nicht vollkommen, auch noch nicht vollendet. Er war auch noch nicht am Ziel. Er sagt aber trotzdem oder gerade deshalb von sich selbst, dass er von Christus ergriffen ist. Was bedeutet denn dieser Ausdruck, ergriffen zu sein? Hier einige Synonyme. Von etwas ganz gefangen worden zu sein. Oder etwas geht mir im Innersten sehr nahe. Ich bin aufgewühlt, betroffen, beeindruckt. Ich bin gefesselt und erschüttert oder gar schockiert. Etwas geht mir durch Mark und Bein. Oder es geht mir unter die Haut oder an die Nieren. Also ich bin als ganzer Mensch angetastet. Da ist etwas passiert, was mich erschüttert hat. Es ist in jedem Fall eine sehr starke, prägende und beeindruckende Erfahrung, von Christus ergriffen worden zu sein. Darum jagt Paulus ja auch gerade diesem Ziel nach. Das ist jetzt sein einziges Ziel, Jesus Christus. Für Paulus ist ein Leben ohne Christus nicht mehr vorstellbar. Es ist für ihn einfach nicht mehr lebenswert. Christus ist für ihn der mit Abstand größte und schönste Schatz. Man könnte es auch so sagen, Christus ist das mit Abstand Beste, was einem Menschen überhaupt begegnen kann. Darum sagt Paulus, fünfter Punkt, in ihm ist alles, was ich brauche, ist meine Überschrift. Paulus sagt jetzt, eins aber tue ich, vergessend, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. In ihm ist alles, was ich brauche. Paulus weint seinem ganzen bisherigen, sehr erfolgreichen Leben, welches er aufgegeben hat, um Jesus Christus zu gewinnen, nicht mit einer einzigen Träne nach. Es ist jetzt in seinen Augen wie Müll, wie Kot, wie Dreck oder Abraum. Er kann sich zwar noch an alles sehr gut erinnern, es ist ihm aber völlig unwichtig geworden und hat für ihn keinerlei Wert mehr. Er weiß, dass seine Sünden, seine Verbrechen und alle bösen Taten, die er begangen hat, endgültig vergeben und vollständig ausgelöscht sind. Und darum richtet er seinen Blick jetzt nach vorn. Sein ganzes Streben ist nur noch auf Christus ausgerichtet. Ein ganz schwacher Vergleich, so wie man im Kirschbaum steht oder auf der Leiter und man reckt sich und streckt sich und versucht immer noch eine Kirsche mehr zu kriegen und bloß nicht von der Leiter fallen und Konzentration, aber die will ich noch haben. Also da gilt alle Konzentration dieser einen lumpigen Kirsche. Aber mit solchem Eifer und noch größerem Eifer hat Paulus danach getrachtet, sich auf das konzentriert, sich danach ausgestreckt, Christus zu gewinnen. Er vergleicht es mit einem Wettkämpfer, der sich ganz auf den vor ihm liegenden Kampf konzentriert. Das Ziel unablässig im Auge. So will Paulus nur noch eins, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. Worin besteht dieser Kampfpreis? Der ist unendlich groß. Da könnte man jetzt, ich nicht, aber klügere Menschen könnten da jetzt tagelang drüber reden. Ich will nur aus diesem Text jetzt mal zwei Dinge herausnehmen, die auch dazugehören. Hier im Text ist von der Erkenntnis Christi Jesu die Rede. In alle Ewigkeit bei Jesus zu sein und immer wieder Neues und Wunderbares an ihm zu entdecken. Eine Erkenntnis nicht so wie trocken Theorie, sondern als bleibende, gelebte und überwältigende Lebenserfahrung. Christus zu gewinnen, es wird dann nicht so sein, wie es heute bei vielen Fans irgendwelcher Stars ist, die ihre Idole manchmal nur für viel Eintrittsgeld oder per Glückslos für ein paar Stunden meist aus sicherer Distanz bewundern dürfen. Wenn sie ganz großes Glück haben, können sie ein Selfie mit ihnen machen. Und das war es dann. Dann ist die Gemeinschaft mit ihrem Idol zu Ende. So wird es uns mit Christus nicht gehen. Wer zu Jesus gehört, wer auch etwas von dieser Sehnsucht des Paulus in sich kennt und spürt, der wird Jesu Gemeinschaft nicht nur aus der Distanz, auch nicht nur für kurze Zeit oder gar für Geld erleben, sondern wird in Ewigkeit voll und ganz mit ihm vereint sein, weil Christus das für jeden bereithält, der zu ihm kommen will. Zum Schluss noch einmal die Themen, Überschrift oder Gedanke darüber: Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Und dann seine Fülle für meine Leere. Ich kann es nicht, Herr, ich bin leer. Aber du bist da. Seine Siege für mein Versagen, das deuteten wir auch heute in der ersten Stunde schon an. Wir versagen täglich, laden täglich Schuld auf uns. Aber er ist der Sieger. Sein Leben für meinen ewigen Tod, unser Leben ohne Christus, führt in den Tod, unausweichlich. Und darum ist er gekommen, um uns diesen Tod zu ersparen und sein ewiges Leben zu schenken. Und wenn wir manchmal in unserem Herzen auch eine Dunkelheit spüren, Traurigkeit, Verzweiflung, Finsternis, sein Licht für meine Finsternis. Und diese vier Verse, die sind zusammengefasst in dem einen Satz: In ihm ist alles, was ich brauche. In Christus ist alles, was ich brauche. Dieses Lied wollen wir jetzt singen, Lied Nummer 438.